Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirtschaftsversprechen Deutschland. Heute sind wir zurück mit dem Special Generationen im Wandel und ich freue mich ganz besonders, heute Bonita und Elisabeth Krupp begrüßen zu dürfen aus dem Unternehmen Trigema. Zwei Generationen, die gemeinsam das Unternehmen schon länger prägen, auch schon Teil der Organisation sind. Und das Gespräch heute führe ich wieder mit meinem Interviewpartner Carsten Bergmann aus Hannover von der Neuen Presse. Moin Carsten, erstmal an dieser Stelle.
Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr uns hört. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Und in diesem Sinne freue ich mich, Bonita und Elisabeth hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank und herzliche Grüße hier aus dem Süden.
Absolut. Wir sind heute so ein bisschen im Nord-Süd-Gipfel unterwegs, denn wir sitzen hier tatsächlich noch in Hannover und die beiden lieben in Bolerding. Ihr seid sozusagen im Headquarter wahrscheinlich zugegen und die meisten kennen euch natürlich. Ihr wart auch natürlich in den letzten Wochen, Monaten tatsächlich, aber auch immer wieder schon in der Vergangenheit sehr, sehr stark in der Presse und medial unterwegs. Aber für die, die euch vielleicht in der Konstellation, wie wir uns heute hier sozusagen treffen, noch nicht kennen, würde ich euch einmal bitten, ganz kurz in zwei, drei Sätzen euch vorzustellen.
Ja, guten Tag. Also ich als die Ältere darf anfangen. Mein Name ist Elisabeth Krupp. Ich bin seit über 30 Jahren im Unternehmen und mein Geschäftsbereich ist also die Direktverkäufe von der Firma Trigema. Wir haben uns ja vor ungefähr 30 Jahren umstellen müssen, kundentechnisch, und sind dann auch in den Direktverkauf, Direktvermarktung gegangen. Und das ist mein Bereich und ich darf jetzt seit über 30 Jahren mit meinem Mann zusammenarbeiten und jetzt seit Anfang diesen Jahres mit unseren Kindern.
Ja, mein Name ist Bonita Krupp und ich darf unser Familienunternehmen auch schon seit über 10 Jahren begleiten. Zunächst habe ich im Bereich E-Commerce angefangen und mittlerweile seit Anfang des Jahres darf ich gemeinsam mit meinem Bruder in der Geschäftsführung das Unternehmen führen.
Super spannend. Wir werden ja gleich auch nochmal so ein bisschen näher oder auch nochmal intensiver auf das Geschäftsmodell von Trigema eingehen. Aber bevor wir das machen, fangen wir ja unseren Podcast immer mit so einem kleinen Kennenlernspiel an. Two Truths and One Lie. In der Konstellation machen wir das immer in der kurzen Variante. One Truth, One Lie. Zwei Anekdoten aus eurem Leben, wovon eine eiskalt gelogen ist. Wir sind gespannt, was ihr uns mitgebracht habt. Ihr könnt selber aussuchen, wer beginnen möchte und dann schauen wir mal, wie gut Carsten und ich heute drauf sind.
Ja, dann fange ich gern mal an. Also als Mitglied eines Familienunternehmens im Textilbereich war es mir natürlich immer wichtig, auch mein eigenes T-Shirt selbst nähen zu können. Das habe ich dann vor ein paar Jahren getan und es liegt auch immer noch in meinem Schrank.
Okay. Mhm.
Eine weitere Anekdote ist die, dass ich anlässlich einer Veranstaltung in London einmal mehrere Sätze auch mit Michelle Obama wechseln durfte.
Okay, was waren die Inhalte?
Die Inhalte haben sich um die Veranstaltung gedreht.
Okay, dann gehen wir einmal weiter an Elisabeth. Welche zwei Anekdoten hast du uns mitgebracht?
Also die erste Anekdote, die ich mitgebracht habe, ist jetzt schon etwas länger her. Also wir sind ja schon 36 Jahre verheiratet. Und der Heiratsantrag hat bei mir ganz klassisch in einer Tunnelunterführung stattgefunden, während wir von meiner Studienhauptstadt Graz Richtung nach Hause gefahren sind. Und die zweite Anekdote ist, dass Trigema ja auch immer wieder die örtlichen Vereine unterstützt. Wir da auch ein sogenanntes Prominentenspiel hatte, was auch immer prominent heißen möchte. Und ich die einzige Frau war, die einen Elfmeter versenkt hat.
Okay. Carsten, ich gebe dir heute mal den Vortritt. Was sind deine Tipps?
Ja, Michelle Obama zu treffen ist natürlich ein Brett. Fußball hast du auf jeden Fall getroffen, Elisabeth. Das glaube ich fest.
Ja.
Ja, Fußball safe. Und Michelle Obama, ich glaube, da könnte nicht alles richtig gewesen sein.
Ja, ich dreh das, ich glaube, der Elfmeter ist die Lüge und ich glaube aber auch, dass London die Lüge ist. Ich würde sagen, lass uns mit der Folge starten und damit wir erstmal darüber sprechen können, worüber am Ende des Tages eigentlich Trigema alles, die Aktivitäten in Deutschland, aber auch darüber hinaus mehr oder weniger verfolgt. Erzählt uns mal ganz kurz, für die, die es nicht wissen, was ist das Geschäftsmodell von Trigema aktuell?
Ja, also Trigema wurde 1919 von meinem Urgroßvater Josef Meyer gegründet. Ursprünglich als Unterwäschehersteller für Damen und Herren. Also wir haben zum Beispiel die schönen langen Unterhosen aus Doppel- und Feinripp ursprünglich hergestellt. Unserem ersten Produktionsschritt, dem Rundstricken, sind wir bis dato treu geblieben. Das heißt, wir haben eine vollstufige Produktion hier bei uns in Baden-Württemberg, sind einer der wenigen vollstufigen Hersteller noch in ganz Deutschland. Wir produzieren hier den Stoff im ersten Verfahren, im Rundstrickverfahren. Dann wird dieser gebleicht und gefärbt in unserer Ausrüstung, im nächsten Schritt zugeschnitten und dann von ca. 600 Näherinnen und Nähern hier bei unserem Hauptstandort sowie in zwei weiteren Werken zu T-Shirts, Poloshirts und Sweatshirts genäht. Und diese vertreiben wir dann, wie eingangs schon berichtet, eben über unsere Direktverkäufe, 43 Stück in ganz Deutschland, sowie über unseren eigenen Online-Vertrieb, unsere Online-Partner und natürlich auch im Industriekundenbereich über im Bereich von Arbeitskleidung.
Bonita, könntest du mal einmal in deinen Worten erklären, was die Marke Trigema für dich ausmacht?
Ich denke, die Marke Trigema steht für uns vor allem für Nachhaltigkeit, für Qualität, für Langlebigkeit und natürlich auch für Verantwortung im Bereich Arbeitsplatzsicherung in Deutschland.
Bevor wir nachher nochmal so ein bisschen auf die Reise auch mit Trigema irgendwo eurer Meinung nach hingehen soll, also auch wenn wir über das Thema Vision sprechen, wir treffen uns ja heute, um auch so sehr stark das Thema Nachfolge anzuschauen, weil wir merken, dass sehr, sehr viele im deutschen Mittelstand vor dieser großen Herausforderung stehen, aber es auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland extrem wichtig ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, vielleicht auch aus unterschiedlichen Perspektiven auseinanderzusetzen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, Elisabeth, lass uns da mal einsteigen. Du bist schon, wie du selber sagst, sehr, sehr lange mit deinem Mann bei Trigema aktiv und ihr gestaltet auch die Organisation schon sehr, sehr lange gemeinsam. Wann habt ihr damit angefangen, euch tatsächlich mit dem Thema Nachfolge auseinanderzusetzen? Wie ist überhaupt dieser Prozess vonstatten gegangen? Wann waren die ersten Gedanken auch mehr oder weniger die eigene Familie? War das von immer klar als Beispiel, sozusagen die eigenen Kinder dann auch in die Organisation genau in diese Position zu bringen? Oder auch die Überlegung, gab es auch mal andere Perspektiven, also eine dritte Person außerhalb der Organisation als Managing Director, einen Co-CEO oder sonstiges einzusetzen? Erzähl uns mal so ein bisschen zu den Gedanken der Nachfolge, wie ihr die ja am Ende des Tages gemeistert, aber auch erfolgreich umgesetzt habt.
Gut, okay, also ob wir sie erfolgreich umgesetzt haben, das wird
das ja wird sie noch
wollen wir jetzt mal sagen, wir stehen ja auch noch am Anfang der Unternehmensübergabe, aber wir haben uns natürlich jetzt nie die großen Gedanken, für uns war es einfach selbstverständlich, wir sind ein Familienunternehmen und wir wollten natürlich dieses Familienunternehmen auch in die nächste Generation weitergeben. Ich möchte immer betonen, dass sowohl unser Sohn Wolfgang als auch Bonita immer die Möglichkeit hatten, andere Berufswege einzuschlagen. Ich glaube immer so dieses Mantra, dass man sagt, also du bist jetzt in Zukunft der Nachfolger von mir, das würde auch zu viel Druck aufbauen auf Kinder. Und deswegen durften sie auch, sie waren ja dann im englischen Internat, sie haben in London studiert, sie hätten also auch andere Wege einschlagen können jederzeit, weil wir also auf dem Standpunkt stehen, sie müssen in ihrem Leben glücklich werden. Und das ist ungefähr 40 Jahre länger als unseres. Und dann hat sich aber die Fügung ergeben. Und ein Co-CEO kam natürlich, wenn man die Persönlichkeit meines Mannes kennt, nie in Frage, weil der hätte wahrscheinlich nicht überlebt. Ja, also das muss man ganz klar sagen. Also die Halbwertszeit eines Co-CEOs bei uns wäre recht kurz gewesen. Und dann war es natürlich auch eine schöne Fügung, dass beide dann Betriebswirtschaft studiert haben und auch Interesse gezeigt haben, im Unternehmen einzusteigen. Was aber im Grunde genommen ja nicht so ganz schwierig ist, weil ich immer wieder sage, die Probleme hören ja nicht in der Firma auf, sondern sie gehen am Mittagstisch oder am Abendtisch auch weiter. Das heißt also, unsere Kinder sind mit dem Unternehmen groß geworden. Auch ich bin in dieses Unternehmen hineingewachsen und mein Mann als Vollblutunternehmer hat das immer wieder positiv vorgelebt, nicht negativ. Es war für ihn Arbeit oder ist es auch heute noch, ist für ihn das keine Arbeit, sondern es ist für ihn seine Leidenschaft. Und ich glaube, das ist das Wichtige.
Finde ich total spannend. Ich habe zwei Rückfragen. Das eine, Bonita, gab es tatsächlich bei dir mal auch Gedanken, einen anderen Weg einzuschlagen? Oder wie bist du damit umgegangen? Oder war es für dich so, es war immer für mich interessant, irgendwie in die Familienstruktur und das Unternehmen sozusagen in irgendeiner Form zurückzukehren, unabhängig jetzt mal von der Position, die du vielleicht jetzt eingenommen hast?
Also das Interesse bestand schon immer. Da muss ich aber auch zugutehalten, dass unsere Eltern, sowohl mein Vater als auch meine Mutter, uns von klein auf eben haben auch einen Teil davon sein lassen. Also wir haben sowohl die positiven als auch die negativen Seiten gesehen. Gemeinsam mit meiner Mutter habe ich, seit ich klein war, als ich noch in der Schule war oder dann später auch während dem Studium, weil sie ja für die Direktverkäufe zuständig ist, weiß ich noch, waren wir auch in Niedersachsen unterwegs. Zum Beispiel im Norden haben wir den Laden zusammen eingerichtet. Ja, also da durfte ich immer schon mit dabei sein. Wir kannten immer schon die Stoffe, die Produkte. Und wie gesagt, auch wenn es mal negative oder schlechtere Zeiten oder ich sag mal vielleicht herausfordernde Zeiten gab, wie zum Beispiel Anfang der 2000er die New Economy Krise, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass mein Vater schlaflose Nächte hatte, weil er auch für die Produktionsplanung natürlich verantwortlich ist und es da natürlich Absatzthemen gab. Also ich glaube, wir durften immer schon Teil davon sein und auch während dem Studium, wir wussten immer ungefähr, was in der Firma gerade die Themen sind. Wir haben das am Telefon besprochen. Also es war nie fremd für uns und ich glaube, das hat es auch einfacher gemacht, weil wir einfach immer wussten, okay, das macht die Firma, das sind die Themen, die gerade anstehen und ich glaube, das war schön, dass wir das auch immer offen in der Familie diskutiert haben.
Elisabeth, du hast vorhin gesagt, danach hat sich das gefügt, so wie es sich jetzt irgendwie ergeben hat. So wie das sich gerade rausgehört hat, dass ein Co-CEO nicht lange überleben würde etc., was ich total charmant finde und auch absolut ehrlich und richtig. Was wäre tatsächlich passiert, wenn keine der Kinder sozusagen tatsächlich Lust gehabt hätte und beide gesagt hätten, naja, der eine, ich möchte in Amerika, ich möchte keine Ahnung was machen. Gab es überhaupt jemals kurz diese Überlegung, naja, dann müssen wir es halt komplett zu Ende machen und irgendwann schließen wir den Laden ab oder zur Not müssen wir ihn halt verkaufen, aber wer anders wird das auf jeden Fall nicht übernehmen. Gab es irgendwann mal eine andere Form von Auseinandersetzung der Nachfolge als die, die jetzt stattgefunden hat?
Ja gut, also ich sage immer, das ist die Was-wäre-wenn-Frage. Natürlich ist es immer Was-wäre-wenn gewesen, wenn mein Mann jetzt zum Beispiel krank geworden wäre. Also er freut sich bester Gesundheit. Was wäre gewesen, wenn jetzt die Kinder andere Wege hätten einschlagen wollen, beide? Also es wäre ja auch dann Zufall, wenn beide dann was anderes hätten machen wollen. Da muss man eben einfach dann sagen, ja, dann wäre sicherlich eine Veräußerung der Firma in Frage gekommen an jemanden, der es oder an einen Mann oder Frau, die es dann eben verantwortungsvoll in unserem Sinne weitergeführt hätten. Aber wir haben eigentlich für uns diese Gedanken relativ weit nach hinten geschoben, weil sich der Weg anders abgezeichnet hat. Also wir mussten uns, ehrlich gesagt, jetzt nicht so riesen Gedanken machen, wie es geht. Die Firma ist aber gut aufgestellt. Das heißt also, auch wenn alle vier Grupps weg sind, läuft Trigema weiter. Und das noch eine ganze Zeit lang. Ja, also daher sage ich, wir mussten immer schauen, dass die Firma so aufgestellt ist, dass sie auch ohne uns funktioniert.
Ja, die klassische Verantwortung des Eigentümers, gell? Was mich an der Stelle interessieren würde, der Prozess ist natürlich jetzt noch im vollen Gange. Aber trotzdem haben natürlich Wolfgang Junior und Bonita ja auch ihre Vorstellung, wie ein Unternehmen zu laufen hat, wie es sich zu entwickeln hat. Wie läuft dieser Prozess? Läuft der gemeinsam? Wird das schon in große Teile in die Hände der beiden gegeben? Wie ist gerade der aktuelle Status quo auch vor dem Augenblick, was in Zukunft auf die Branche zukommt, was auf das Unternehmen zukommt?
Also ich sag mal, sowohl vor der Übergabe als auch jetzt haben wir gewisse große Themen immer im Familienrahmen zusammen durchgesprochen. Und auch die letzten Jahre durften wir unsere Eltern ja schon begleiten und haben ja auch immer Input geliefert und haben auch große Entscheidungen, sage ich mal, haben die zusammen erarbeitet und am Ende war es dann so, dass unser Vater natürlich als damaliger alleiniger Inhaber und Geschäftsführer die alleinige Verantwortung für diese Entscheidung hatte. Aber ich würde sagen, wir haben es im Familienrahmen immer schon davor besprochen und wussten ja auch, wo der Weg hingeht. Es wäre ja auch schlecht, wenn mein Bruder und ich jetzt, sage ich mal, die Verantwortung übernommen haben dieses Jahr und jetzt sagen, wir möchten alles ändern. Wir haben ja die letzten 10 Jahre oder über 10 Jahre schon im Unternehmen mitgearbeitet und dann wäre es ja schlecht, wenn man schon 10 Jahre mitarbeitet und dann plötzlich alles ändert, sondern man muss ja davor auch schon, sag ich mal, sagen, wo geht die Reise hin, und da wir ja als Familienunternehmen auch sehr langfristig denken, war es für uns auch immer wichtig, und so gibt es natürlich immer Themen, ich meine, jetzt gibt es Themen wie die Energiebewältigung der Zukunft, Digitalisierungsthemen, die uns ja schon, sag ich mal, seit vielen, vielen Jahren begleiten und die wir weiter ausbauen müssen, Automatisierung, in welchem Bereich wollen wir uns vielleicht noch ausbauen, im Bereich Online-Vertrieb, wie sieht es mit unseren stationären Läden aus? Also ich glaube, das sind immer Themen, die uns alltäglich begleiten und die wir dann natürlich auch gemeinsam im Team, in der Familie besprechen.
Wenn ich das so von extern wahrnehme, versucht man auch jetzt gerade durch starke Aussagen, durch gute Botschaften auch im Markt Präsenz zu zeigen, auch sozusagen die neue Führung nach vorne zu stellen, auch gerade dich, Bonita, und auch sozusagen Wolfgang Junior in dem Kontext. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was sind eigentlich gerade die Botschaften, mit denen du am Markt, ich will nicht sagen strahlen möchtest, aber mit denen du wahrgenommen werden möchtest, so als Unternehmerin etc.? Welche Botschaften sind das?
Also in dem Bereich geht es ja nicht um mich, sondern es ist, ich sage mal, die Firma steht ja immer im Vordergrund. Und was uns für die Firma einfach wichtig ist, ist, dass wir langfristig einfach auch den Produktionsstandort Deutschland aufrechterhalten möchten. Und es ist einfach auch für die gesamtdeutsche Wirtschaft wichtig. Und ich glaube, da möchten mein Bruder und ich eben auch ein Zeichen setzen, dass die produzierende Wirtschaft einfach auch in Zukunft gesichert sein muss in Deutschland. Und dafür möchten wir uns einfach auch einsetzen. Egal, ob es dadurch, sage ich mal, mit einer multikulturellen Belegschaft ist oder einfach auch mit Energiethemen, wie es schon angepriesen, oder einfach auch Themen, die einfach uns, sage ich mal, als Produktionsstandort weiterführen. Denn Deutschland hat eine führende Wirtschaft in Europa und um diese zu halten, müssen wir uns eben einfach alle gemeinsam anstrengen. Und ich glaube, das sehen wir als Fokus in den nächsten Jahren, denn aktuell gibt es hier die eine oder andere Herausforderung.
Aber zur Wahrheit gehört auch, dein Vater hatte ja durchaus auch Qualitäten zu polarisieren. Also in seinen Meinungen war er immer sehr, sehr deutlich, sehr, sehr zugespitzt auch und hat durchaus auch Diskussionen in der Nation ausgelöst. Wenn ich jetzt zuletzt mal ans Homeoffice denke oder solche Themen. Gell? Also das war ja schon relativ polarisierend, aber immer für Werte einstehend, die eben das Familienunternehmen nach vorne getragen haben. Ist dein Bruder genauso laut? Wollt ihr diesen Weg so fortführen, auch dann bei Notwendigkeit mal eine nötige Diskussion anregen?
Also ich glaube, wir wollen auf jeden Fall die Werte, die wir uns vorgelebt wurden und die unser Unternehmen ausmachen, natürlich auch fortführen. Wie man diese natürlich nach außen trägt, also ich muss sagen, unser Vater hat ja sehr viel Erfahrung gesammelt in seinen über 50 Jahren im Berufsleben. Von dieser Erfahrung können wir natürlich aktuell noch nicht zehren und da würden wir uns auch, sage ich mal, nicht trauen, aktuell mit solchen Statements natürlich nach vorne zu gehen. Da hat er natürlich auch weitaus mehr Erfahrung als wir und ich denke, da müssen wir unseren eigenen Weg finden.
Also zu Beginn seines Berufslebens war ja mein Mann auch nicht so laut. Ja. Also es hat sich einfach in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten dann etwas herauspolarisiert, dass er eben dann auch gewisse Meinungen vertreten hat. Es wäre aber auch schlecht, wenn unsere Kinder jetzt versuchen würden, ihren Vater zu kopieren. Also man muss nicht ich sage immer, jeder muss seinen eigenen Weg gehen und darauf legen wir auch Wert. Und momentan natürlich ist, sage ich jetzt mal, die Erfahrung ist natürlich auch die Medienpräsenz noch nicht so stark, dass man auch sagt, man kann da jetzt polarisierende Sprüche machen. Also das wird sicherlich die Zeit geben. Aber ich würde jetzt mal sagen, mein Mann hat zwischen seinem 30. Lebensjahr und seinem 40. Lebensjahr auch nicht zwingend polarisiert. Ja. Sondern erst einmal gearbeitet, den Erfolg eingefahren und dann hat er angefangen, Statements zu machen. Ja.
Das ist ein total schöner Satz, den du gerade am Ende gesagt hast. Und lass mich nochmal kurz vielleicht da reingehen, aber auch so ein bisschen nach vorne blicken. Erstmal die Arbeit getan hat und danach angefangen hat, sozusagen Statements zu machen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, Bonita, was ist die Arbeit, die tatsächlich jetzt die nächsten 5, 6, 7 Jahre gemacht werden muss, um Trigema nicht nur so, wie sie jetzt am Markt ihr aktuell da seid, sondern auch in der Zukunft nachhaltig erfolgreich am Markt zu platzieren? Was sind die Schritte, du hast gerade eben gesagt, Produktionsstandort, ja, wie baut man den aus, damit er tatsächlich in Deutschland sich nach wie vor lohnt? Tatsächlich denken ja viele, wenn es um Produktionsthemen geht, schon ans nahe Ausland, wo kleinere Energiekosten, leichtere Fachkräfte zu holen sind und so weiter und so fort, nachzudenken. Was sind bei euch die großen To-Dos und die großen Themen, um in den nächsten 5 bis 6 Jahren zu scheinen?
Also wie gesagt, wir müssen ja ständig mit der Zeit gehen und so war es ja auch die letzten Jahre. Und was jetzt natürlich aktuell auf uns zukommt, sind ja klar einmal die hohen Energiepreise. Da sind wir einfach dran, um zu gucken, wie können wir unseren Maschinenpark, die Stoffherstellung ist sehr energieintensiv, wie können wir hier noch Anpassungen machen durch neue Investitionen, neue Maschinen, die natürlich stromsparender und wassersparender sind. Wir müssen insgesamt natürlich unser Energiekonzept auf die Zukunft ausrichten, da wir in der Vergangenheit natürlich wie viele auch vom günstigen Gas abhängig waren. Wie können wir das nachhaltiger gestalten und uns da auf verschiedene Energiequellen stützen? Dann sind natürlich das Thema, was natürlich allumfänglich ist, Fachkräftemangel. Ich meine, da sind ja viele Branchen davon betroffen. Jetzt sind wir natürlich in einer Branche, wo es die Arbeitskräfte, in denen Qualifikationen, wie wir sie benötigen, ja schon länger auch nicht mehr gibt. Weil wenn wir sagen, wir bilden aus als Produktionsmechaniker, Produktveredler, können sich wenige was darunter vorstellen. Das heißt, hier müssen wir gucken, wie können wir hier auch die Ausbildungsplätze in Zukunft füllen. Welche Schritte gehen wir da? Wir sind jetzt auch dran, zum Beispiel aus dem Ausland verstärkt zu rekrutieren. Dann haben wir natürlich das Thema insgesamt Fachkräfte. Wer möchte sich denn heute noch an eine Nähmaschine setzen? Jetzt ist es aber so, dass an einem textilen Teil, an einem T-Shirt, auch die T-Shirts, die ihr heute tragt, jede Naht wurde von Hand durch die Maschine geführt. Und das wissen viele gar nicht, dass wir wirklich noch so handarbeitintensiv sind. Das heißt, unsere Produktion, unsere Qualität steht und fällt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir in diesem Bereich gewinnen können. Wir müssen schon viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in dem Bereich anlernen, da wir gelernte Personen in diesem Bereich nur noch selten bekommen. Das heißt, auch hier haben wir die Prozesse umgestellt, wir haben Anlernmethoden umgestellt. Wir rekrutieren natürlich auch aus dem Ausland. Wir versuchen natürlich auch, die Leute hier zu integrieren. Wir haben dadurch jetzt, wir bauen jetzt gerade Tiny-Häuser für die Mitarbeiter, weil auch hier auf dem Land, auch wenn es hier sehr schön ist, haben wir Wohnungsmangel. Wir gucken, wie können wir sie hier integrieren. Wir bieten Deutschkurse an. Bei über 40 Nationen im Unternehmen müssen wir da gucken, auch wie wir hier unseren kleinen Kosmos steuern. Und das ist die Herausforderung der Zukunft. Vor allem, wenn es immer schwieriger wird, eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Bereich zu finden, müssen wir auch gucken, was können wir im Bereich Automation noch bewerkstelligen. Weil dadurch, dass die Textilbranche einfach im asiatischen Raum, sage ich mal, zu sehr günstigen Preisen gerade in der Konfektion herstellen kann, sind wir da teilweise auch im europäischen Raum natürlich gefragt zu gucken, wo können wir automatisieren, was können wir machen, weil aus dem asiatischen Raum, wo die Arbeitskraft eben sehr, sehr günstig ist, kommen diese Entwicklungen aktuell leider nicht.
Absolut. Ich war letztens in der Smart Factory von Hugo Boss. Das war auch ganz spannend zu sehen. Ich meine, ihr kennt sie höchstwahrscheinlich auch, ne, was natürlich in bestimmten Bereichen geht. Das Interessante ist, was ich gerade wahrnehme, und Elisabeth, da würde ich mir mal deine Meinung interessieren. Sehr, sehr viele sagen gerade, dass diese Komplexität der Herausforderung, ja, Polykrisen etc., sehr stark gerade ist, dass es für Unternehmen sozusagen insgesamt sehr, sehr schwierig ist, sich sozusagen sehr, sehr erfolgreich dadurch zu navigieren. Würdest du sagen, wenn wir alt mit neu, so die letzten 15, 20 Jahre mit den heutigen Herausforderungen, wenn wir die vergleichen, ist es tatsächlich so viel anstrengender geworden, so viel komplexer geworden oder ist es einfach nur anders geworden?
Ich denke jetzt mal, es ist einfach nur anders geworden. Also wir hatten, ich weiß noch, wie ich angefangen habe in der Firma, hatten wir das Problem, dass uns eben laufend die Kunden weggebrochen sind, weil sie eben günstiger im Ausland gekauft haben. Das heißt also, wir sagen ja immer, die chinesische Produktion ist nicht unser Feind, sondern unser Freund. Sie stellen die Billigprodukte her, wir stellen die, sagen wir, die hochwertigen Produkte her. Aber natürlich waren da immer Strukturwandel drinnen. Wir mussten dann auch mit der New Economy klarkommen, wo jeder gesagt hat, also sogar der Hausmeister hat Aktienanteile und zum Schluss sind die Firmen alle pleite gegangen. Ja? Und da sind mein Mann und ich oft da gesessen und haben gesagt, sagen wir, sind wir eigentlich jetzt die Blöden, die hier noch produzieren oder müssen wir jetzt einfach mal irgendwo in irgendwelche komischen Startups investieren? Das heißt also, wir hatten schon immer wieder Krisen und Probleme und natürlich sind jede Zeit ist herausfordernd, aber jetzt muss ich ehrlich sagen, also wenn es nicht herausfordernd wäre, wäre es auch langweilig. Also ich sage immer wieder, man muss auch eine Herausforderung annehmen. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, also ich würde erst alarmiert sein, wenn ich das Gefühl hätte, unsere Kinder wären wären jetzt, sage ich mal, nicht herausgefordert, sondern irgendwie dann würden resignieren. Aber das machen sie ja nicht. Und daher sage ich, müssen sie mit der Situation klarkommen. Also wir unterstützen sie, aber ich bin der Meinung, sie kommen auch damit klar. Aber natürlich muss auch einmal die Bundesregierung oder generell die Regierung, egal welche Couleur sie hat, auch die Rahmenbedingungen für deutsche Produktion auch wieder verbessern. Also keine endlosen Lieferkettengesetze, keine Datenschutzsachen, keine sonst was, ja, wo man wirklich sagt, das ist Bürokratiearbeit, die uns dann schon in einem kleinen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen schon auch mit belastet, ja.
Du hast es gerade angesprochen, da würde ich gerade mal reingehen, das Thema Blick auf Deutschland insgesamt. Wie blickt ihr eigentlich gerade so ein bisschen auf die aktuell, auf den Wirtschaftsstandort Deutschland? Außerhalb ist auch eure Branche, ihr seid wahrscheinlich auch sehr stark vernetzt, ihr kriegt das links und rechts auch in unterschiedlicher Art und Weise mit. Du hast gerade auch das politische System so ein bisschen angesprochen. Wie seht ihr mehr oder weniger gerade den Wirtschaftsstandort?
Also ich glaube ja, die Zeiten sind, wie man es ja überall auch hört, sind nicht gerade einfach. Ja, auch natürlich durch die multiplen Krisen, die wir jetzt in letzter Zeit, in kürzester Zeit durchmachen mussten, dafür, dass wir natürlich davor auch verwöhnt waren. Ja, wir hatten ja über 10 Jahre, sage ich mal, Hochkonjunktur. Und dann kam eben Corona und dann die Energiekrise und jetzt noch die ganzen, sag ich mal, Kriegsherde auf der Welt, die uns ja auch belasten. Also ich glaube, da sind wir auch verwöhnt, aber ich denke, also was man hört, klar, es gibt viele, die sich dann sagen, ja, man müsste ins Ausland verlagern und so weiter und die Energiekosten und die Kosten allgemein sind zu hoch, Bürokratie. Aber ich bin immer der Meinung, wir müssen einfach gucken, wie wir jetzt hier gemeinsam durch diese Krise steuern oder durch uns einfach auch für die Zukunft aufstellen. Und ich glaube auch gerade im Bereich Digitalisierung, KI, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie wir auch, sage ich mal, dem Arbeitskräftemangel entgegenwirken können. Das merken wir ja auch im Unternehmen, welche neuen Felder sich da auftun. Wir haben unseren Online-Shop jetzt seit 2004. Ja, also ich meine, Ende der 90er Jahre hätten wir uns noch nie vorgestellt, dass man über solche Kanäle überhaupt verkaufen kann. Ja, also ich glaube, da tut sich auch immer wieder vieles und wir müssen uns einfach in dem Bereich anpassen. Aber ich denke, es ist wichtig, wie meine Mutter gesagt hat, dass die Regierung hier halt einfach auch hoffentlich irgendwie so das Gefühl von Stabilität irgendwie vermittelt bekommt, weil dann können sich dadurch auch die Unternehmen wieder mehr entfalten und das Thema Bürokratie hoffentlich dann auch etwas reduzieren, weil das ist schon etwas, was uns ja gerade auch, wenn wir sagen, wir wollen KI und mehr Automation und alles einsetzen, ist ja die Bürokratie und die Datenschutzverordnung sind ja das, was uns aktuell hemmen.
Und wir dürfen natürlich auch nicht zu einem Sozialstaat werden, der permanent umverteilt. Also ich meine, Leistung muss sich schon nochmal lohnen. Und man muss also auch, natürlich gibt es hier bei uns auch bei Trigema keine Diskussion über Mindestlohn. Ich glaube, diese Mindestlohndebatte ist auch, sage ich mal, aber wir können jetzt nicht von einem Grundlohn von 12,50, dann 12,80, zum Schluss machen wir 14 Euro. Ich meine, im Umkehrschluss wird jedes Produkt damit teurer und damit steigt die Inflation wieder und damit ist auch der Endverbraucher wieder belastet. Also wir müssen auch wieder hin zu einem gewissen Leistungsprinzip und Bürgergeld darf nicht als Grundeinkommen gesehen werden, sondern einfach nur, dass man sich auch wieder für eine neue Arbeitsstelle bewirbt. Also ich glaube, man muss das Grundverständnis, also ich wäre dafür, dass man wieder sagt Hartz IV, dann ist es besser, ja, weil das ist dann etwas nicht stigmatisierender, aber einfach vielleicht mehr Anreiz wieder für die Leute, sich auch wieder für gewisse Stellen zu bewerben. Nicht nur bei uns, sondern generell, ja.
Ja, das sind die Rahmenbedingungen, ne? Das begegnet uns in allen Gesprächen mit den Unternehmen. Bürokratie, ihr habt es gesagt, aber auch genau das Gesellschaftliche drumherum. Das wird doch sehr, sehr kritisch gesehen. Und viele reden genau das Gleiche oder fügen genau die gleichen Argumente an wie du, Elisabeth. Leistung muss sich lohnen. Ne? Und man muss halt auch motiviert werden dazu. Jetzt einmal nur nach vorne geschaut, Bonita, du hattest es gerade kurz skizziert. Was sind die Aufgaben der Zukunft? Wo siehst du Trigema in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren?
Also wir machen gar nicht so lange Szenarien im Voraus, weil wie wir auch die letzten Jahre gelernt haben, es kann sich alles immer recht schnell verändern. Aber was für uns immer am wichtigsten ist, ist, dass wir einfach sagen, wir wollen den Produktionsstandort hier aufrechterhalten. Ob wir in 30 Jahren immer noch Textilien herstellen, das kann auch was anderes sein, ja. Aber wir wollen die Firma, sage ich mal, beibehalten und uns weiterentwickeln. Und das kann auch sein, dass, weiß ich nicht, vielleicht gibt es den T-Shirt-Automaten in ein paar Jahren, ja, und dann können wir uns vielleicht die Arbeitskräfte auch für andere Themen im Unternehmen einsetzen und es vielleicht in einem anderen Bereich noch ausbauen, aber das wird sich immer entwickeln, weil ich meine, wie gesagt, als mein Vater die Firma übernommen hat, 69, haben wir ausschließlich Hausmarke produziert und an Kaufhäuser geliefert und mittlerweile haben wir 80% Belieferung an den Endkunden mit unserer eigenen Marke und sind sozusagen unser eigener Versandhändler und alles, ja, und haben alles in der Hand, machen auch unseren eigenen Social Media Content, machen alles, also wir haben ein eigenes Fotostudio, alles, was man sieht, ist, versuchen wir in-house abzuwickeln und ich denke, da ist der Weg noch nicht zu Ende, auch nicht hier in Bullarding.
Würde mich an der Stelle noch mal einmal ergänzend fragen, weil die Diskussion erleben wir in Deutschland auch sehr, sehr weit verbreitet. Die Zukunft des Handels, der innenstadtnahe Handel. Wie seht ihr das? Was ist eure Einschätzung? Also veröden die Innenstädte wegen fehlendem Handel immer zusehends noch stärker oder kommt da halt irgendwann mal wieder eine Reinkarnation des stationären Handels? Was ist eure Vermutung?
Also man hat ja während der Corona-Zeit hat man ja gesehen, dass es sehr stark und da gab es ja dann auch viele sehr weise Leute, die dann gesagt haben, es wird sich alles auf Online-Handel fokussieren und Online-Handel ist die Zukunft. Ich glaube, es wird immer, der Mensch möchte ja, ist ja sozial und der Mensch möchte ja auch Kommunikation haben. So wie wir heute einen Podcast aufnehmen, so möchte der Mensch auch kommunizieren und er möchte eben auch haptisch etwas anfassen und etwas sehen. Ich glaube, dass also rein informativ wird immer der Handel, der stationäre Handel bleiben. Und wenn die Innenstädte veröden, dann müssen sich die Innenstädte meiner Meinung nach, also wir sind mit unseren Testgeschäften nicht in Innenstädten. Wir versuchen immer in Randgebiete beziehungsweise in Tourismuszentren zu gehen. Also kann ich da jetzt von der Innenstadt nicht unbedingt sprechen, aber wenn, ich glaube, Kunden in die Innenstadt gehen, wollen sie unterhalten werden. Das heißt, sie wollen Kaffee haben, sie wollen irgendwo eine kleine Bar haben, sie wollen daneben aber auch noch einen netten Accessoireladen haben. Ich glaube, die großen Player in der Innenstadt werden sich auf Dauer nicht immer halten können. Oder man macht eben, wie gesagt, große Kaufhaus Konglomerate, die eben dann, sage ich, aber alles bieten, vom Kaffee über Essen, über Entertainment und das wird sich schon auch halten. Also da bin ich mir schon sicher. Also es wird nicht ausschließlich auf den Onlinehandel gehen.
Wenn wir nochmal so als letzte vielleicht auch da nochmal Frage zurück zum eigenen Geschäftsmodell. Ihr habt vorhin über Leistung gesprochen, in Bezug auf Leistung wird viel über die unterschiedlichen Generationen gesprochen in Deutschland, ja, die wir alle in den Organisationen ja auch vorfinden. Ich weiß gar nicht, wie viele Generationen bei euch vor Ort sind, wahrscheinlich auch 3, 4, die am Ende in dem eigenen Haus sind. Wie geht ihr mit den unterschiedlichsten Ansprüchen der Generation um? Ist es überhaupt ein Thema bei euch oder ist der Purpose so stark, die Leute wissen, warum sie zu Trigema kommen, dass es gar kein großes Generationenthema bei euch gibt, weil wir oftmals und auch die aktuelle Talent Trends Studie 2024 hat zum Beispiel festgestellt, dass es eine starke Diskriminierung gibt und zwar die größte ist bei der Altersdiskriminierung. Also wo man sich selber sozusagen diskriminiert fühlt im Sinne von allzu jung, jung zu alt versus die einen verstehen die anderen nicht mehr so richtig. Habt ihr solche Themen in der eigenen Organisation, wo sozusagen alles zusammenkommt? Oder könnt ihr das sozusagen auch durch die Führung, die sich auch in allen unterschiedlichen Bereichen bewegt, das eigentlich ganz gut, ich sag mal, regulieren? Wie ist da bei euch sozusagen das die interne Kultur, die interne Führung?
Ich glaube, wir haben, also Generationenkonflikte können wir jetzt bei uns, denke ich, ausschließen. Es gibt natürlich immer, wir müssen ja natürlich immer sehen, wir haben Mitarbeiter, die teilweise bis zu 50 Jahre bei uns im Unternehmen sind. Die haben natürlich ganz andere Prozesse schon mitgemacht, ja, haben anderes Know-how, was natürlich für uns wichtig ist, natürlich auch gerade im textilen Bereich, dass das an die nächste Generation weitergegeben wird, die nachrückt. Dafür kann dann die Generation, die nachrückt, hat dann vielleicht im Bereich digitalen Themen, Umgang mit Tablets, mit sonst was in der Produktion wieder mehr Know-how. Also da versuchen wir auch immer, dass wir alle mit einbeziehen. Und wir haben zum Beispiel vor wenigen Jahren, jede unsere Nähmaschine ist mittlerweile mit einem Tablet ausgerüstet. Ja, das heißt, jeder Näher und jede Näherin muss mittlerweile mit diesem Tablet umgehen. Und da haben wir dann einfach gelernt, wir haben dann gesagt, wie gehen wir das am besten an? Wir hatten dann Key-User, die wir ausgebildet haben und die haben dann gezielt die einzelnen Personen in ihren Gruppen darauf antrainiert. Und da hatten wir bisher keine Themen, dass jemand sagt, er fühlt sich ausgeschlossen oder er kommt damit nicht zurecht. Und da kann man natürlich dann auch schon die jüngere Generation nutzen, dass sie sich dass sie sich beide, sage ich mal, so das Know-how des einen und des anderen aneignen. Und ich glaube, da hatten wir bisher so keine Themen.
Nee, und es ist, sage ich jetzt mal, schon auch, und das muss man auch sehen, in vielen Familienunternehmen darf natürlich auch die Geschäftsleitung nicht überaltern. Also dadurch, dass Bonita und Wolfgang zu uns in die Firma gekommen sind, hat das natürlich auch wieder Perspektiven für die Jungen gegeben. Also wir haben eine sehr junge Mannschaft jetzt auch wieder aufgebaut. Also ich glaube, dieses Festkleben am Sessel, und mein Mann hat das sicherlich zum rechten Zeitpunkt jetzt auch abgegeben, war für junge Leute in Burladingen, in der Umgebung, ein ganz wichtiger Aspekt, auch sich wieder bei der Firma Trigema zu bewerben. Und wenn sich heute junge Leute bei uns bewerben, ist es aufgrund der Größe der Firma klar, dass die irgendwann einmal, wenn sie eine Ausbildung bei uns machen, in Führungspositionen kommen. Das heißt, die haben eine Perspektive. Und ich glaube, man darf jetzt weder die Generation XY oder Z schlecht reden. Ich meine, jeder hat seine Mödelchen und jeder hat seine Macken, sage ich immer wieder. Ja, und es war dann natürlich enorm wichtig, dass, sage ich jetzt auch, unsere Kinder ins Unternehmen gekommen sind, weil wir teilweise die Sprache nicht mehr verstanden haben. Aber sie haben uns über diese Klippen hinweg geholfen. Und ich glaube, da so muss man das auch positiv sehen. Also ich glaube nicht, dass die Generation Z jetzt schlechter ist als die Generation Y oder X, sondern sie ist einfach anders und man muss immer mit anderen Menschen umgehen können.
Absolut. Ich glaube, das ist ein großes Thema, ja auch wie man sich den Themen auseinandersetzt und bei den Generationen und unterschiedlichen Herausforderungen, und das merken wir ja auch gerade, und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz spannender Aspekt, wie ihr damit umgeht. Wir merken, dass ganz viele Organisationen, nehmen wir es bei das Thema Digitalisierung, Künstliche Intelligenz oder andere Themen, immer vor der Frage stehen, Partner build or buy. Also können wir das alleine mit unserer Organisation, mit unserem Wissen? Brauchen wir strategische Partnerschaften? Oder müssen wir sogar mal über Akquisitionen nachdenken oder über Corporate Venture Apparate wie in Startups investieren etc.? Gibt es Themen, wo Trigema aktuell über Akquisitionen, strategische Zusammenarbeiten nachdenkt? Oder ist es aktuell so, dass man tatsächlich eher versucht, die Dinge aus der eigenen Hand, aus der eigenen Entwicklung, aus der Firma heraus selbst zu gestalten?
Ich denke, es kommt immer auf den Bereich drauf an, wenn es jetzt, wie gesagt, gerade im Thema Automatisierung ist, wir bauen ja keine eigenen Maschinen. Ja, das heißt, hier setzen wir natürlich stark auf Partner, auch wenn es darum geht, ich weiß nicht, KI in gewissen Bereichen, wie es zum Beispiel im Design oder sonstigem einzusetzen, da bauen wir ja auch nicht die KI. Das heißt, da setzen wir natürlich stark auf Partner, kooperieren auch mit Startups, die in diesem Bereich eben entwickeln und die sind dann eben sozusagen unser Lieferant. Ja. Oder wir investieren eben auch mal in die Entwicklung dieses Produkts. Aber dass wir jetzt sagen,
ja, wenn sich eine gute Kooperation anbietet, sind wir die Letzten. Also wir hatten ja auch diese Kooperation mit LFDY, wo wir gesagt haben, passt überhaupt nicht zusammen. Ja, also das spricht eine komplett andere Kundschaft an. Und ich denke jetzt mal, oder zum Beispiel im Bereich von Marketing, wir müssen jetzt einen neuen Werbespot machen, weil ja, wie gesagt, der Werbespot mit meinem Mann jetzt zwar sehr bekannt ist, aber eigentlich geändert werden muss. Also da sind wir gezwungen, auch von außen uns Rat und Wissen anzueignen. Also alles können wir auch nicht selber machen. Ja, das ist so. Aber gezielt, also immer gezielt.
Aber es ist nicht gedacht aktuell, dass wir groß jetzt in andere Firmen investieren oder in Startups investieren, sondern dass wir sie eher als Partner sehen.
Ich würde gerne nochmal so zum Ende, weil ich das eigentlich mal total spannend finde, eher nochmal so ein bisschen auf das ein oder andere Persönliche von euch nochmal übergehen. Und was mich natürlich interessiert, Elisabeth, du bist schon super lange dabei, Bonita, du bist aber auch schon eine Weile dabei. Was sind eigentlich eure persönlichen Highlights der letzten 10, 20 Jahre gewesen? In Bezug und auch in Verbindung mit der vielleicht der Familie, mit der Organisation, mit dem Unternehmen zusammen?
Also ich glaube jetzt mal, wenn ich jetzt, also was sicherlich ein prägendes, eine prägende Zeit war, war die 3 Jahre der Corona-Krise. Ist wahrscheinlich schon ziemlich abgedroschen, aber es ist so. Wir standen plötzlich vor der Entscheidung. Wir mussten alle stationären Läden schließen. Wir mussten unseren Online-Shop komplett, sage ich jetzt, umbauen. Wir mussten auf Maskenproduktion gehen. Wir mussten unsere Mitarbeiter so bekommen, dass die also von jetzt auf nachher Masken nähen. Und da hat man ehrlich gesagt diesen Zusammenhalt auch bei der Firma gemerkt. Die Stoffproduktion hat sich umgestellt. Die Leute sind Samstag in die Schicht gekommen. Wir haben große Bildschirme aufgestellt und ich weiß noch, es war in der ganzen Konfektion mucksmäuschenstill, wie plötzlich die 1 Million Maske aufgeploppt ist, ja, weil die Leute einfach stolz waren. Die haben uns nicht im Stich gelassen. Wir haben ihnen die Arbeitsplätze garantiert. Wir haben gesagt, Corona-Krise ja oder nein. Wir als Familie stehen hinter unseren Arbeitsplätzen. Es muss niemand in Kurzarbeit gehen. Und ich glaube, dann, da hat man zum ersten Mal wirklich, oder nicht zum ersten Mal, aber zum wiederholten Mal gemerkt, was es wert ist, eine Betriebsfamilie zu haben. Das war für mich schon einschneidend.
Mhm. Was würdest du sagen, Bonita?
Ja, also ich glaube auch, dass, sage ich mal, seit 2019, wir hatten halt so die letzten 5 Jahre, das waren so die prägenderen im Vergleich zu meinen ersten 5 Jahren, die auch spannend waren, aber die letzten 5 Jahre hier bei uns im Unternehmen waren für mich so einschneidend. Wir hatten 2019, hatten wir noch unser 100-jähriges Jubiläum, was wir natürlich 2 Jahre geplant hatten und was dann auf den Tag auch mit Wetter und mit allem geklappt hat. Was wir ja zu dem Zeitpunkt nicht wussten, das letzte große Ereignis war, dann hat er kurz drauf Corona eingesetzt. Also es gab ja viele im Familienunternehmen auch, die auch Feierlichkeiten geplant hatten für ihre Jubiläen feiern und die konnten es alle nicht umsetzen. Da hatten wir noch extrem Glück. Und dann ging es einfach alles Schlag auf Schlag, wie meine Mutter sagte, die Corona-Zeit, wo wir nicht wussten, wie damit umgehen, dann konnte man ja damit auch nicht planen. Das hat auch mein Bruder und mich sehr geprägt, weil es einfach nochmal so Entscheidungen man musste einfach sehr schnell, also wir sind ja immer, unser Vater hat uns ja immer gelehrt, schnell zu entscheiden, aber in dem Fall musste man einfach schnell entscheiden und wusste gar nicht, ob es richtig ist oder falsch, weil man die gesamte Situation ja gar nicht einschätzen konnte. Dann hat es uns als Familie einfach auch nochmal enger, finde ich, zusammengeschweißt im Arbeitskontext, weil man einfach, ja, so, weil man so ins Blaue hinein irgendwie entschieden hat und sich aufeinander noch viel stärker verlassen musste. Dann kam natürlich die Energiekrise, die so die erste große Krise für meinen Bruder und mich nach der Corona-Krise war, weil wir einfach wussten, okay, wir legen Monate in der Stoffproduktion einfach nur drauf. Ja, aber es ist unser wichtigster Produktionsschritt, weil ohne den Stoff können wir ja auch keine T-Shirts nähen. Also wir waren so mitgehangen, mitgefangen und ich weiß noch ganz genau, ich hatte dann den Gaspreis als App auf meinem Handy und jeden Morgen war der Blick erstmal da drauf, ja. Und wir wussten immer schon, okay, wir sind jenseits von Gut und Böse mit diesem Preis. Was machen wir jetzt? Ja, und da war es einfach auch schön, wie meine Mutter auch gesagt hat, das Team im Hintergrund zu haben und unsere Leute auch in der Stoffproduktion zu haben, die Techniker alle, die immer dran gearbeitet haben, neue Wege versucht haben zu finden, wie wir noch Energie einsparen können. Es gab aus anderen Abteilungen, wir sitzen ja auch alle in einem Großraumbüro, gab es Ideen, wo man vielleicht noch Kleinigkeiten einsparen könnte, wie wir gewisse Prozesse umlegen konnten. Und da zeichnet sich's einfach aus, sage ich mal, ein starkes Team, unsere Betriebsfamilie im Hintergrund zu haben. Denn egal, wie schwierig da die Zeiten auch für uns waren, es ist einfach schön, wenn man weiß, okay, man hat ein Team und wir arbeiten alle zusammen. Und ich glaube, das hat uns als, auch mein Bruder und mich nochmal bestärkt, auch unseren Weg zu gehen.
Wenn ich euch höre, und das finde ich total interessant, das kenne ich ja auch selber, man lebt die Organisation, man lebt sozusagen das Business. Wie schafft ihr es abzuschalten? Also wenn ihr zu viert unterwegs seid oder sonstiges, also muss man sagen, nee, jetzt reden wir nicht mehr über Arbeit, damit andere Themen überhaupt auf den Tisch kommen? Oder ist das eh immer so ein bisschen Teil davon? Also dieses, wo findet tatsächlich Abstand zu Trigema innerhalb der Familie statt oder gibt es das überhaupt?
Ja gut, ich meine, es gibt ja schon, ich sage jetzt immer wieder, die Firma hört ja nicht an der Türschwelle aus. Und wenn die Probleme besprochen sind, wenn man alles geklärt hat, dann kann man zum privaten Teil übergehen. Aber ich sage jetzt mal, dass man jetzt sagt, man schiebt jetzt was auf und sagt, man macht die Türe zu und hinter mir die Sintflut, nee, das wird natürlich nicht passieren, aber man regelt natürlich, ich meine, wir sind ja auch alle normal, aber wie gesagt, also man regelt die Probleme, wenn man die dann gelöst hat, wenn man dann das besprochen hat, dann kann man durchwegs seinen Hobbys oder seinen Gepflogenheiten nachgehen, also
das kann aber auch gut sein, dass wenn einer von uns irgendwo im Urlaub verreist ist und dann irgendwo eine man geht ja auch immer so mit gewissen Augen, wenn ich jetzt auch in Italien bin und einkaufen bin, dann denke ich mir immer so, ah, die Farbe sieht auch interessant aus oder der Schnitt, ja, und dann fotografiere ich es und schicke es in die Familiengruppe. Also es ist ja auch schön, man ist ja immer so ein bisschen, ich finde es jetzt als keine Last da auch so ein bisschen dann mitzudenken oder ich denke mir, ah, das ist spannend, wie die das jetzt in dem Shop abgewickelt haben oder das wäre auch mal eine Idee für uns. Also ich denke, man geht ja auch dann mit neuen Ideen, kommt man ja dann auch wieder zurück und ich denke, da haben wir schon einen ganz guten Weg gefunden, wie wir, ja, also wir sind es nicht anders gewohnt, sagen wir so.
Hab ich richtig verstanden? Ihr habt eine Familien-WhatsApp-Gruppe oder SMS-Gruppe?
Ja.
Oh, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Also dort kommen halt im Grunde neue Farbideen rein, vielleicht auch mal Geschäftsbilanzen oder irgendwie auch nochmal neueste Bilder aus der Familie. Also bunter Mix.
Ja, alles. Wenn wir meinen, wir müssten das mitteilen, dann
Schön.
Wenn ihr jetzt in die WhatsApp-Gruppe 3 große Wörter reinschreiben würdet, wenn die eurer Meinung nach wichtig sind, damit mehr Nachfolgen, ich sag mal, zumindest erstmal positiv nach vorne gelebt werden, sozusagen auch dieses, wir wollen es machen, wir wollen den Wirtschaftsstandort sichern, wir wollen, dass bestimmte Unternehmen in der Familie bleiben. Was würdet ihr sagen, was sind die 3 optimalen Zutaten, um Nachfolge gut über die Bühne zu bekommen?
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass die Vorgängergeneration einfach auch Vertrauen in die nächste Generation schenkt. Denn es gibt nichts Schlimmeres, was man ja öfters auch mal sieht, dass die nächste Generation dann antritt und dann die andere Generation wieder sagt, das und das habt ihr falsch gemacht. Oder auch sagen, ja, wir müssen uns hier und hier und beraten lassen, weil ich habe selber die Erfahrung gemacht, wenn man zu viele Berater hat, außer die man braucht jetzt im steuerlichen oder rechtlichen Bereich, dann wird man auch selbst verunsichert, weil dann wird man die ganze Zeit gefragt, traust du dir das zu und denkst du kannst das wirklich durchhalten und wie gehst du dann damit um? Und ich denke mal, man muss einfach gewisse Dinge im Leben auch wagen und einfach sagen, okay, ich probiere das. Und da ist es einfach auch wichtig, so haben mein Bruder und ich das erlebt, dass unsere Eltern uns da eben auch immer unterstützt haben. Und wir haben in dem Fall, was viele immer verwunderlich finden, gar nicht so viele Beratungsrunden oder sonstiges gedreht, weil wir einfach gesagt haben, wir probieren es. Und ich glaube, jeder kennt auch sein Unternehmen und jedes Unternehmen ist anders und bei jedem Unternehmen funktioniert es anders. Und deshalb kann man auch nicht sagen, das ist der beste Weg und der wird jetzt überall übergestülpt.
Absolut. Deswegen würde ich auch sagen, nicht, dass der Weg entscheidend ist, sondern tatsächlich ein Stück weit, was du auch, du hast es 2 Sachen groß genannt, Vertrauen, auf der anderen Seite aber auch Mut, tatsächlich in diese Rolle richtig reinzuschlüpfen. Gibt es einen Punkt, den du ergänzen würdest, Elisabeth?
Gut, ich möchte jetzt mal sagen, also wir haben oder wir setzen viel Vertrauen in unsere Kinder und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn man natürlich weiß, also vor der Übergabe war das ja eine Wolfgang Grupp EK, das heißt, mein Mann war eingetragener Kaufmann. Wir konnten dann in diesem Übergabe- oder Schenkungsprozess, musste die Firma auf 3 Leute verteilt werden und dann waren natürlich auch, unsere Wirtschaftsprüfer haben dann gesagt, ja, also Herr Grupp, Frau Grupp Junior, machen Sie doch jetzt eine GmbH, Sie sind draußen aus der Haftung. Und dann waren wir extrem stolz, dass unsere Kinder gesagt haben, sie wollen eine KG machen und dass auch eine persönliche Haftung weitergeführt wird. Und ich glaube, mehr Lob an die vorhergehende Generation kann man gar nicht machen. Also daher passt es.
Ich finde das ja immer wahnsinnig, dass dann irgendwie alles auf die Goldwaage gelegt wird. Du wurdest ja mehrmals gefragt, Bonita, warum zum Beispiel jetzt nur dein Bruder in der Haftung steht und nicht du. Ist sowas auch teilweise ein Stück weit nervig, also bestimmte Rückfragen zu bekommen, weil ihr habt es doch einfach geklärt, für euch ist das klar. Ich meine, wo zum Teufel nochmal gibt es da eigentlich großen Diskussionsbedarf? Also das ist so, man ist natürlich auch immer in dieser gefühlten Präsenz muss ich für alles irgendwie rechtfertigen. Wie ist das für dich?
Er ist schön ausgedrückt, ja, also so geht's uns in der Tat manchmal. Ja, gut, ich denke, es ist einfach, wenn wir jetzt auch in die GmbH gegangen wären, dann wäre es auch so, ja, wieso und so weiter, ja, also egal wie man es macht, die Rückfragen, denke ich, kommen immer. Aber wir wissen, wir sind so mit der Konstellation, wie wir es aktuell aufgebaut haben, zufrieden. Und ich denke, wenn wir das nach innen vertreten können, dann können wir auch nach außen das kommunizieren und fühlen uns sicher und genau, also da haben mein Bruder und ich uns eben sehr gut abgestimmt und verstehen uns sowieso als Team sehr gut.
Wie wichtig ist das tatsächlich, dass man sich wirklich mit den Themen auseinandersetzt, auch wirklich sie nach vorne führen möchte, dass man auch wirklich einen für sich stringenten Plan hat? Also ich denke mal, Elisabeth, deine eure beiden Kindern, wenn ich jetzt deinen Mann mit dazu nehme, da sieht man ja, die haben Lust. Da sieht man ja, die wollen das und die werden auch ihren Weg gehen, alleine schon, weil sie die Grundkonstellation mitbringen, die die Werte am Ende der Organisation auch ausmachen. Wie wichtig ist das tatsächlich, dass das Wertegerüst vorhanden ist, um einen Unternehmen zu führen, das ja jetzt ja nicht irgendwie ein 10-Mann-Betrieb ist. Also es ist ja komplex, es ist herausfordernd, man muss mit vielen Themen einhergehen. Das ist ja auch eine große Entscheidung, wie wichtig ist, dass die nächste Generation auch ein Stück weit Disziplin mit an den Tag bringt und das nicht als irgendwie ein Zukunftsprojekt sieht.
Also das Wertegerüst, das wir in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben, ist die Grundlage dafür, dass die Kinder sich daran auch orientieren können. Das ist ja extrem wichtig. Aber ich sage jetzt mal, ein Disziplin ist im Grunde genommen die Grundlage. Wir müssen immer da sein. Wir müssen immer, sage ich mal, ansprechbar, oder wir sollten immer, einer von uns vieren, immer ansprechbar sein in der Firma. Und daher sage ich, Disziplin gehört zum Grundgerüst, wenn man eine Firma führen möchte. Also da kann man sich auch nicht gehen lassen. Da muss man Vorbild sein. Man hat viele, viele Vorteile, und das haben Bonita und Wolfgang auch sicherlich immer gehabt oder haben es auch. Aber sie müssen auch mit den Nachteilen, und das heißt eben Präsenz, Disziplin, genauso gut umgehen können. Das ist sicherlich manchmal nicht einfach und sicher nicht leicht, aber ich sage immer wieder, ein Unternehmer oder Unternehmerin zu sein, hat ja auch extrem viele Vorteile. Ist ja nicht schlecht. Ja, viele würden wünschen, absolut, in der Position sein zu dürfen. Aber dass es mit viel Disziplin ist, und mein Mann wäre jetzt nicht, sage ich mal, mit 82 noch immer mit Teil des Unternehmens, wenn er nicht extrem diszipliniert in seinem Leben gewesen wäre.
Also auch die Lust an Unternehmertum. Ne? Genau. Das ist ja das, was man oftmals dann ein Stück weit vermissen lässt, wenn es auch jetzt um die Nachfolge geht, dass man einfach Lust darauf, und natürlich gehört da alle Vor- und Nachteile auch damit, mehr oder weniger gehen damit einher. Eine ganz wichtige Sache ist natürlich auch, dass man sehr gut pokern kann, ja, wenn man Unternehmer ist. Dementsprechend wollen wir mal jetzt zum Abschluss nochmal ganz zurück zu unserer Ausgangssituation kommen. Wir haben ja Two Truths and One Lie gespielt in der abgespeckten Version. Und wir haben ja zwei Anekdoten von euch gehört. Einmal haben wir das Thema T-Shirt und die Michelle Obama und den Heiratsantrag sozusagen im Tunnel in Graz und das Elfmeterschießen gehört. Jetzt bin ich tatsächlich sehr interessiert, was waren die Lügen? Wie gut waren Carsten und ich unterwegs?
Also bei mir lagen sie relativ falsch, ja. Also deswegen,
ehrlich?
Also der Heiratsantrag wurde im Tunnel gemacht, ja. Also wir fuhren bei meiner Abschlussprüfung, fuhren wir im Tunnel. Mein Mann hat dann gefragt, wie machen wir weiter? Heiraten wir jetzt oder möchtest du weiter studieren? Das war dann so quasi der, sage ich, wahrscheinlich unromantischste Heiratsantrag, den es in Deutschland gibt. Und das war dann Tatsache. Wir kamen aus dem Tunnel heraus. Wir waren dann kurz vor meinem Heimatort und dann wurden noch meine Eltern gefragt. Die mussten sich ja wohl oder übel, nachdem ich mich schon einverstanden erklärt habe, auch einverstanden erklären. Und also sie müssen mir glauben, also ich bin eine lausige Fußballspielerin. Also nein, der Ball ist wirklich vor dem Tor verhungert. Ja, also das war dann dass dieses Fußballspiel stattgefunden hat. Ja, dass der Elfmeter nicht versenkt wurde, das war einfach so.
Der Teil davon, okay, das ist gut. Aber wenn der Tunnel natürlich ein charmanter Tunnel ist, es gibt auch schöne Tunnel. Ja, ich weiß nicht. Ne?
Ja, der ist über 12 Kilometer lang, das hat gepasst. Ja. Also
ja.
Am Ende des Tunnels war Licht und dann waren wir uns einig. Ja.
Ja. Oh, Ergebnissport.
Oh. Bonita, was war es bei dir?
Ich muss sagen, die Lüge war tatsächlich das T-Shirt.
Also, die Lüge?
Ja. Also so wie, wir sind zwar Teil des Textilunternehmens und ich kann auch Masken versäubern und Nähfäden abschneiden und so weiter. Aber wenn ich was nicht kann, dann ist es tatsächlich nähen. Also ich habe es mal probiert, aber so wie alle anderen Mitglieder meiner Familie sind wir da wirklich sehr lausig unterwegs und haben da leider nicht das Fingerspitzengefühl dafür. Das heißt, das selbstgenähte T-Shirt gibt es tatsächlich nicht in meinem Schrank. Und die Wahrheit war tatsächlich das Treffen mit Michelle Obama.
Gut. Spektakulär, aber auf jeden Fall.
Weil ich war Freiwillige bei den Olympischen Spielen in London und dann durfte ich sie beim Tennis zu ihrem Platz begleiten.
Ach, wie schön. Das ist natürlich eine, eine coole Geschichte. Ich habe mir auch schon überlegt, ja, vielleicht nicht das T-Shirt, da war vielleicht irgendwas anderes, was du genäht hättest, aber naja, das ist jetzt komplett um das Thema Nähen geht. Okay, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Umso besser. Ich habe ganz viel Vertrauen, ich habe viel Mut gehört und natürlich auch, wie man ja eine Organisation nach vorne entwickeln kann, unabhängig, was die Zukunft bringt, wenn man es will. Und das nehmen wir mit. Ich sage danke, dass ihr dabei gewesen seid und euch die Zeit genommen habt. In diesem Sinne sage ich Tschüss und eine schöne Woche.
Vielen Dank und viel Erfolg in den nächsten Monaten und Jahren.
Dank und vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.